herzlichen Gruß an diesem sonnigen Ostermorgen. Vielen Dank für die Moderation, die uns direkt auf unser Thema hinzuführt. Wir haben gehört, aufbrechen, säen, glauben. Sich aufmachen aus dem Gewohnten, aus dem Bewährten, säen, sich öffnen für Eindrücke. Die Jünger sahen ins Grab hinein, gingen ins Grab hinein und dann glauben. Immer der Vision nach? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das soll heute unser Thema sein. Der Auferstandene selbst war mit der größten Vision, die man sich vorstellen kann, zur Erde gekommen. Der Vater übertrug dem Sohn die Aufgabe, den Menschen einen Erlösungsweg zu verschaffen durch seinen schuldlosen Tod am Kreuz an Karfreitag. Es ist vollbracht, sagte Jesus. Und Jesus kam, um uns Menschen eine ewige Perspektive zu verschaffen, durch seine Auferstehung am Ostersonntag. Ich lebe und ihr sollt auch leben, sagte der Auferstandene. Kommt und seht. So hat Jesus seine Jünger begrüßt, als er sie in die Gefolgschaft berufen hat. Kommt und seht, seht, was Gott tut, seht, was bei ihm möglich ist. Kommt und seht. Was sind Visionen? Welche berühmten Visionäre der Bibel fallen uns ein? Müssen Visionen immer punktgenau in Erfüllung gehen? Was sollen uns denn diese Überlegungen für unser Leben mitgeben? Heute persönlich mir und uns als Gemeinde. Über das wollen wir heute miteinander nachdenken. Mit einem Predigttext, für den das Ostergeschehen die Grundlage ist, der aber schon weit über Ostern hinausgeht. Apostelgeschichte 16, 4 bis 10. Paulus und Timotheus sind auf der zweiten Missionsreise und ihr könnt auf dem nächsten Bild die Stationen auf der Karte mitverfolgen. Die erste Missionsreise, die war hier im Süden der Türkei, können wir heute sagen, mit den heutigen Geografien. Die zweite Missionsreise, um die es heute geht, die ging in den Nordwesten hinauf und dann hinüber aufs Festland. Die dritte Missionsreise, die ging dann in den Südwesten und noch einmal rüber aufs Festland. Und die vierte große Reise von Paulus, die ging dann wirklich weit weg, rüber nach Italien zu den Inseln. Und viele Ausleger sagen ja, bis nach Spanien soll er noch gekommen sein in den letzten Jahren. Ich lese uns den Predigttext und ihr könnt das direkt an der Karte mitverfolgen. Als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen die Beschlüsse, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren, damit sie sich daran hielten. Da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich zu an Zahl. Sie zogen aber durch Phrygien, das haben wir hier, und das Land Galatien. Da ihnen vom Heiligen Geist gewährt worden war, das Wort zu predigen in der Provinz Asien, also hier in die Provinz Asien sind sie nicht gekommen. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, ganz im Norden. Doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Das liegt hier. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber diese Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen. Gewiss dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Ihr Lieben, ich möchte anhand von 5 Punkten mit euch an dieser Predigt entlang gehen. Das nächste Bild zeigt diese 5 Punkte. Zum einen geht es um die imaginäre Kraft. Der Punkt 2, die geistliche Vision, wollen wir miteinander erkunden. Dann biblische Visionäre kennenlernen, die euch sowieso bekannt sind. Dann das Thema Paulus und Jesaja. Und zum Schluss Wachstum. Aber wie und wir? Punkt 1. Habt ihr es auch schon mehrfach jetzt gehört? Ostern ist ja so richtig spät in diesem Jahr und Pfingsten somit auch. Und die Pfingstferien, die liegen ja fast schon im Sommer. Es sind fast schon Sommerferien. Heute feiern wir die Auferstehung, haben freie Tage über Ostern und die eignen sich ja auch gut für Planungen und Entwürfe. Und natürlich haben wir da gleich Bilder im Kopf, imaginäre Bilder. Blättern vielleicht Reiseprospekte, haben Sehnsuchtsziele im inneren Auge parat. Und manches Mal genügen schon Stichworte, zum Beispiel Alpen. Sehen wir da in unserem inneren Auge nicht schon die Sonne am Gipfel, den Rucksack, den herrlichen Ausblick, Strand? Wer sieht hier nicht schon das kristallklare Wasser, die anwippende Brandung, das Sonnensegel und das große Badetuch? Letztes Beispiel, Provence. Das ist mein persönlicher Favorit für dieses Jahr. Ich sehe mich schon in diesen endlosen violetten Lavendelfeldern knien, mitten im Duft und weit hinten diese Mäuerchen, diese einsamen Kirchtürme, das Lerchengezwitscher. Ihr seht, allein die Gedanken haben eine imaginäre Kraft. Meine Urlaubsträume können also visionär sein. Ich sehe etwas vor meinem inneren Auge, was noch gar nicht aktuell ist. Sitze vielleicht auf meiner Couch oder im Garten, sinne nach und dann entstehen diese Vorstellungen in mir. Der Begriff Vision ist aber seit ein paar Jahren in Gefahr geraten, ganz inflationär benutzt zu werden. Jemand, der tatkräftig vorangeht, wird heutzutage als Visionär bezeichnet. Auf einer meiner letzten Fortbildungen versuchte mir ein Betriebswirtschaftler einzubläuen, wie elementar wichtig es sei, für seine Praxis eine Vision zu entwickeln. Eine Strategie nach dem Motto, wo will ich zum Beispiel genau in 5 Jahren mit meinem Betrieb stehen? Wohin will ich ihn entwickeln? Welche Ziele setze ich mir? Heute gehört es fast schon zum guten Ton, eine Vision zu haben. Von Vision reden Manager-Magazine, Existenzfindungsseminare, Lebensberatungen, Gesellschaftsbeobachter, Scharlatane, aber auch natürlich geistliche Ratgeber. Die Spanne reicht also von Zielfindung über Verführung bis hin zu echter Prophetie. Punkt 2, die geistliche Vision. Auch Salomo spricht in Sprüche 29, Vers 18 von dem, was Gott uns hat sehen lassen, von Offenbarung, von Vision. Dieser Vers lautet aus Sprüche 29, 18: Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst, aber wohl dem, der auf die Weisung achtet. Luther hat hier Offenbarung übersetzt. Im Urtext heißt es vielmehr, was Gott mich hat sehen lassen. Und in unserem heutigen Deutsch sagen wir dazu eben Vision. Salomo sieht also ein Volk ohne Vision verwildern und zügellos werden. Wohl und Segen wird aber über dem ausgesprochen, der die Weisungen Gottes bewahrt. Vergleicht das einmal mit einem wunderschönen Garten. Ohne ordnende und gestaltende Hand wird dieses Schmuckstück verwildern. Sich selbst überlassen wird ein Garten verunkrauten, wird am Ende nur noch von dem bedeckt, was eh überall wächst und sich durchsetzt. Der Garten besteht zwar weiter, aber er verliert seinen Reiz. Er ist nicht mehr Zeuge dieser kreativen Idee. Geistliche Vision ist ein inneres Säen in die Zukunft Gottes, das mich begeistert. Diese Sicht motiviert mich, setzt Kräfte in mir frei, genau dahin in Gottes Zukunft gelangen zu wollen. Teil von Gottes Zukunft sein zu wollen, ist absolut visionär gedacht. Wenn Gott uns schon dazu geschaffen hat, dass wir solche unbedeutenden Urlaubsbilder uns ausdenken können im inneren Auge, wie viel mehr will uns Gott dann Bilder schenken, die uns seine Zukunft lieb machen? Punkt 3, biblische Visionäre. Bevor ich auf den Paulus und seine Reise näher eingehe, noch ein Blick auf ein paar, ja, möchte ich sagen, Altstars aus der Bibel, die Visionen hatten. Menschen, die sich auf Gott einließen und die von ihm Unvorhersehbares gezeigt bekommen haben. Das können wir auch heute erleben. Zum Beispiel Noah. Noah erhielt die Weisung von Gott, ein Schiff mitten auf dem Land zu bauen. Er tut es gegen allen Spott und er sichert der Menschheit das Überleben. Abraham. Abraham wird von Gott nachts vors Zelt geschickt, um die Sterne zu zählen. Natürlich bringt er das nicht zustande. Aber er erfährt, dass damit die Vielzahl der Nachkommen gemeint ist, in Israel und im ganzen Reich Gottes. Abraham schaut hier ganz weit in die Zukunft, bis zum vollendeten Reich Gottes. Mose. Mose bekommt direkt von Gott die Weisung, das Volk aus der Sklaverei zu führen. Das tolle visionäre Bild ist das des freien Volks im Land, wo Milch und Honig fließen. Ein wirklich fantastisches Bild für ein Volk Israel, das am Nil im Dreck und Schweiß leidet. Elisa. Elisa hat für seinen verzagten Knecht Gehasi gebetet, als sie in Kriegsnot waren. Herr, öffne ihm doch die Augen für deine Realität. Gott erhört sofort. Und Gehasi kommt sich plötzlich vor wie im Fantasyfilm. Er sieht nur noch übermächtige göttliche Kriegsheere. Und die Feinde werden plötzlich ganz klein in seiner Wahrnehmung. Ein verzagter Mensch ist plötzlich mutig. Daniel. Daniel sieht den Menschensohn, der kommen wird, eine Vision weit, weit über seinen Alltag hinaus. Salomo, 957 vor Christus, erging das Wort des Herrn an Salomo, seinen Tempel in Jerusalem auf dem Berg Moria zu bauen. Salomo befolgte die Anweisungen, die könnt ihr nachlesen in 1. Könige 6. Er befolgte sie sehr genau und am Ende stand da ein Bauwerk, das wirklich exzellent war. Über alles erhaben und nie dagewesen. Beste Zedernhölzer, Überzüge aus lauterem Gold, goldene Riegel, Cherubim aus Olivenholz, Schnitzwerk, Türen aus Zypressenholz, Säulen. Und dann hielt Salomo geheiligte Gottesdienste und Opfer für den Gott Israels ab. Salomo als Vorbild fürs Volk. Ihr könnt es ja mal zu Hause nachlesen. Was dann geschah, ist sehr wichtig. Allein durch das Betrachten dieser Pracht samt des Hofstaats und der Gottesdienste kam die Königin von Saba so sehr ins Staunen, dass sie begann, den Gott Israels zu loben und anzubeten. Und sie wurde somit zur Wegbereiterin für die äthiopische Christenheit. Und wir verstehen nun, was Salomo mit seiner Vision meint, dass Gott uns sehen lässt. Wie hier beim Tempelbau. Vision waren es die Maße, die Materialien, den Standort, die Architektur, die Ausstattung, des Tempels zu empfangen. Und Salomo weiß genau, wenn er das jetzt baut, was ihm gezeigt wird, dann ist das eine Zukunft, die Gott eröffnet und gleichzeitig die Leidenschaft dafür schenkt. Petrus erfuhr in seiner dreijährigen Jüngerschaft immer wieder von Jesus, wie seine Zukunft aussehen wird. Petrus, der Fels, auf den Jesus seine Gemeinde bauen will. Du wirst mein Zeuge sein in Jerusalem, durch ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt. Und erstmal wurde Petrus der Fels in der Urgemeinde und Mitgestalter dieser wunderbaren Atmosphäre aus Liebe, Teilen, Gemeinschaft und Gebet in der ersten Christenversammlung in Jerusalem. Und doch dauerte es viele Jahre, bis sich Petrus wirklich aus Jerusalem aufmachte, nach Judäa, nach Samarien. Und bis er dann kapiert hatte, das Ende der Welt, das schließt ja die Nichtjuden ein. Das Evangelium gilt allen. Es braucht manchmal Zeit, bis eine Vision das Herz erreicht. Dann der Punkt 4, Paulus featuring Jesaja, würde man heute sagen. Also wie kommt in Paulus Lebensauftritt Jesaja vor? Auch Paulus hatte Visionen. Natürlich ganz am Beginn bei seiner Bekehrung, aber später natürlich bei der Planung seiner Reisen. Habt ihr euch schon einmal gefragt, warum Paulus eigentlich bei seinen Reisen nicht nach Süden ging, nach Ägypten? Warum nicht nach Osten, nach Babylon bis zum Persischen Golf? Warum nicht nach Norden, zu den Assyrern bis zum Kaukasus, sondern immer sehr zielgerichtet nach Westen? Nun, Paulus hatte diese Vision seines Reiseplans aus dem Alten Testament, aus Jesaja. Da ist in Jesaja 66, Vers 19 die einzige Missionsprophetie des Alten Bundes vermerkt. Diese Stelle redet davon, dass Gott einzelne Menschen zu fremden Völkern aussendet, die ihn noch nicht kennen. Und wir müssen diese Ortsangaben in diesem Jesaja-Text mit den Augen lesen, die Paulus 2000 Jahre später nach Jesaja als gelehrtem Menschen bewusst waren. Zur Zeit Jesajas waren diese Ortsangaben Put, Lud, Meschech, Rosch, Tubal und Javan. Und aus der Sicht des Paulus, 2000 Jahre später, sind es aber dieselben Orte, aber sie heißen dann in diesem Text etwa so. Jesaja 66, 19, übertragen auf Paulus. Gott spricht: Ich will unter ihnen ein Zeichen aufrichten und einige von ihnen, die errettet sind, zu den Völkern senden, nach Tarsus, nach Sizilien, nach Lydien, nach Mysien und Bithynien, nach Mazedonien und zu den fernen Inseln, wo man nichts von mir gehört hat und die meine Herrlichkeit noch nicht gesehen haben. Paulus gewann aus dieser Stelle von Jesaja nicht nur seine Reiseroute, sondern eine innere Schau auf seinen gesamten Auftrag, auf seine ganze Lebensplanung. Und so hat er versucht, ein Ziel nach dem anderen zu erreichen, Schritt um Schritt. Hier seht ihr nochmals die Karte und ich habe nun diese 7 erwähnten Ziele markiert, ihr seht's. Und wir hören nochmals den Predigttext. Sie zogen aber durch Phrygien, da sind wir bei 1, und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Das wäre hier die 3. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, da versuchten sie nach Bithynien zur 5 zu reisen. Doch der Geist Jesu ließ es nicht zu. Aber sie kamen nach Mazedonien, die 6. Nach Nach der zweiten Missionsreise fehlten also noch die 3 und die 5 und die 7. Die 3, die Provinz Asien oder Lydien, ist die Provinz, wo die Sendschreibengemeinden auch sind. Ihr seht Philadelphia, Pergamon, dann Ephesus, Kolosse. Bei der zweiten Missionsreise muss Paulus die Punkte 3 und 5 beiseite legen, obwohl er gern dahin wollte. Er wollte das Beste. Trotzdem muss es für ihn ernüchternd gewesen sein, nicht dahin zu dürfen, wenn es ihm verwehrt worden ist durch den Geist. Tatsächlich führte dann Paulus seinen Dienst aber auf der dritten Missionsreise doch nach Lydien, in dieses Gebiet im Südwesten, wo er zuerst hin wollte, zur 3. Und natürlich zu den fernen Inseln, die 7, auf der großen Reise nach Rom. Aber was ist mit der 5? War Paulus je in Bithynien? Nein. Aus, vorbei, Vision verfehlt, Auftrag verfehlt, Glauben erschüttert? Nein, denn trotzdem schrieb Paulus später im Römerbrief: Meine Vision ist erfüllt, was Gott mir ans Herz gelegt hat, ist vollendet. Und er ist frei für den Weg zu den fernen Inseln, für Rom, Malta, Sizilien, Spanien, frei für die 7. Paulus ging also, wie wir es anfangs gehört haben, sehr zielgerichtet, visionär bei seinen Missionsreisen vor. Die Hindernisse und Entwicklungen haben uns, so denke ich, auch heute hier viel zu sagen. Das nächste Bild. Und so kommen wir zum Punkt 5, Wachstum. Aber wie denn? Und wir heute hier? Kommen wir kurz zu unserer Vision der evangelischen Freien Gemeinde Pfullingen. So seit etwa 5 Jahren dürfen wir ja wissen und hoffen, dass uns ein Aufblühen, ein zahlenmäßiges, deutliches Wachstum und entsprechendes Umfeld in Aussicht gestellt wurden. Und wir hoffen immer noch darauf. Selbst wenn es heute, 5 Jahre später, nicht ganz so danach aussieht, halten wir trotzdem fest an dieser Sicht, zahlenmäßig zu wachsen? Sind wir eher frustriert, dass eher das Gegenteil in den letzten Jahren der Fall ist, dass die Zahl stagniert, dass wir noch in altbewährten Räumen sind? Hierzu müssen wir ganz genau hinschauen, wer letztendlich Wachstum macht, wer letztendlich Bewegung schenkt und was unsere Aufgabe ist in dieser Entwicklung. Schauen wir deshalb nochmals kurz zu den Altstars der Bibel, zu Noah, der baute ja unbeirrt die Arche. Dann war sie fertig, riesig stand sie da auf dem Trockenen. Und dann ging Noah hinaus und trieb die Tiere paarweise ins Schiff. Stimmt das? Falsch. Gott selbst befahl die Tiere paarweise ins Boot. In 1. Mose 7 könnt ihr dies nachlesen. Mose organisierte den Auszug Israels aus der Gefangenschaft. Dann war alles gepackt und nur der Startschuss fehlte noch. Und da ging Mose hin, überzeugte den Pharao mit einer geschliffenen Rede und kostbaren israelischen Schnitzereien und unterwürfigen Huldigungen. Falsch. Gott selbst klopfte das harte Herz des Pharao weich. Mit den Plagen, die er schickte, wurde letztendlich der Auszug möglich. Ja, die Ägypter, so heißt es, die warfen die Israeliten quasi hinaus. Und das in einem ganz engen Zeitfenster. Salomo baute sein prächtiges Heiligtum für den Gott Israels. Unbeschreiblich schön stand der Tempel da, ein Weltwunder. Und dann ging Salomo hin und pries diesen herrlichen Bau, sich und seine Gottesdienste vor der Welt an. Falsch. Was geschah, war, dass die Welt zum Staunen unaufgefordert herkam. Die Königin von Saba, die ich hier mit der Welt gleichsetze, die wurde von Gott so neugierig gemacht, dass sie den Weg von Äthiopien nach Jerusalem machte. Petrus und die Apostel, die blieben nach Ostern und Pfingsten in Jerusalem und die erste Gemeinde entstand. Ein Vorbild an Liebe, Gemeinschaft, Glaube, Friede, Gerechtigkeit. Und die Apostel, die gingen auf die Plätze und Märkte und nötigten die Menschen, zu ihnen zu kommen. Falsch. Apostelgeschichte 2, Vers 47. Und Gott selbst tat täglich hinzu. Diese Worte sind doch großartig und ganz wichtig. Paulus, der brachte dann die Weisungen der Apostel aus Jerusalem auf seinen Missionsreisen zu den Gemeinden. So haben wir es gehört und gesehen auf den Landkarten. Und Paulus forderte von den Gemeinden eine Strategie der Gemeindeentwicklung, damit sich die Botschaft noch schneller ausbreitet. Falsch. Wir haben es gelesen, Gott selbst tat hinzu und schenkte Wachstum Tag für Tag. Paulus hat die punktgenaue Erfüllung seiner Vision aber nicht erlebt. Wollte oder musste er diese Vision auf Biegen und Brechen erfüllen? Durfte er keinen Millimeter abweichen, ohne ein Versager zu sein? Was ist mit Bithynien in Paulus' Biografie? Wo ist unser Bithynien in unserer Biografie? Wo seid ihr Bithynien-Frustrierte? Wo bleibt uns Erfüllung versagt? Wo kommen wir im Leben nie hin und wir hatten es doch uns so toll vorgestellt? Was hat überhaupt nicht funktioniert? Und wir waren doch so sehr überzeugt davon. Im festen und vertrauensvollen Glauben überzeugt davon. In einer persönlichen Vision begeistert davon. Die befreiende Wahrheit ist, Gottes Visionen sind wie ein offener Horizont für uns. Ein liebevoller Blick in die Zukunft, nicht Paragraphenwulst. Nichts, was uns unter Druck und Zwang bringt. Visionen möchten unseren Glauben ermutigen, unser Herz verändern und Lust auf Gottes Zukunft machen. Begeisterte Lust auf Gottes Zukunft. Zum Schluss habe ich euch noch eine Folie mitgebracht, ja, mit vier Sätzen, die ich euch auf den Weg mitgeben möchte. Punkt 1, Gott schenkt uns Erfüllung trotz unerfüllter Visionen. Punkt 2, wenn Gott Erkenntnisse schenkt, tun wir gut daran, sie ernst zu nehmen. Punkt 3, die Zeiten sind anders, die Menschen nicht. Punkt 4, lass mich fühlen, wie dein Herz fühlt. Kurz noch Gedanken zu den Punkten. Gott schenkt Erfüllung trotz unerfüllter Visionen. Das ist die befreiende Botschaft für alle mit Bithynienfrust. Gott sieht unser Leben als gelungen und erfüllt an, allein durch die Tatsache, dass wir ihm unbeirrt gefolgt sind und an seinen Weisungen festhielten, obwohl noch dies oder das offen geblieben ist. Erkenn, dass Gott mit dir den nächsten Schritt in Liebe geht. Bleib nicht zurück, geh mit und wag's. Wenn Gott Erkenntnisse schenkt, tun wir gut daran, sie ernst zu nehmen. Als Gemeinde sind wir zahlenmäßig weniger als vor 5 Jahren. Das lässt sich nicht schönreden. kein erkennbarer Aufbruch bisher. Will Gott nicht auch mit uns als Gemeinde in Bewegung kommen? Was sollen wir dafür tun? Paulus wurde dann in der dritten Missionsreise, wir haben es gehört, der Punkt 3, also Asien, geschenkt. Er kam dorthin. Will uns Gott in einem zweiten Durchgang unser Asien schenken? Will uns Gott aber auch unser Bithynien zumuten? Gibt es Dinge, die wir persönlich und auch als Gemeinde einfach im Frieden beiseite legen müssen und dürfen und trotzdem unsere geistliche Vision voll erfüllen? Das Entscheidende ist nicht, dass alles Punkt für Punkt abgearbeitet wird. Das Entscheidende ist, dass wir Jesus folgen und dass wir für jeden Schritt seine Führung erbitten und beanspruchen. Gott gibt uns Anweisungen. Das Hinzutun ist dann seine Sache. Gottes Liebe sucht sich Partner, sucht sie für seine Sache zu gewinnen. Wir sind Partner Gottes, keine Marionetten. Der dritte Punkt, die Zeiten sind anders, Menschen aber nicht, so bin ich überzeugt. Die Zeiten haben sich stark geändert seit 2000 Jahren, seit Paulus. Die Bedürfnisse der Menschen, denke ich, wenig. Die Stadttore von damals sind heute die Flughäfen, die modernen Tore zur Welt. Die Marktplätze von damals sind heute die Messehallen und die Online-Portale. Die Menschen ticken anders und schneller und globaler und wollen doch damals wie heute im Grunde ihres Herzens Zuwendung, Liebe, angenommen sein, Sinn, Erlösung und Frieden. Sind wir bereit, hier unseren Beitrag zu leisten? Unseren Beitrag, damit Gott solche Menschen hinzutun kann? Strahlen wir etwas aus, was die Welt zum Staunen und Anbeten bringt, so wie bei Salomo und der Königin aus Saba? Ist unser gelebtes Miteinander und unser Ambiente hier eine einladende Geste zu den Menschen der Stadt? Sind wir bereit für einen Wechsel der Blickrichtung auf Gottes Perspektiven? Wie ist denn das reale Gesicht unserer Gemeinde, das wir den Menschen draußen präsentieren? Unser reales, wahrnehmbares Gesicht ist unser menschliches Miteinander als Gemeinde, unsere Gesinnung und die Art und Weise, wie wir Gott ehren und anbeten. So wie die Jerusalemer Urgemeinde ein leuchtendes Beispiel nach außen war. Unser reales Gesicht sind aber mit Sicherheit auch Räume und Atmosphäre unseres Hauses. Salomo signalisierte nach außen einladende Pracht in Demut. Damit will ich nicht sagen, dass wir hier unsere Räume in Gold überziehen müssen. Aber für ihn, den Herrn, unser Bestes geben, das ist wichtig. Und zum Schluss, lass mich fühlen, wie dein Herz fühlt. Man kann ergänzen, Jesus, wie fühlt dein Herz? Visionen Gottes sind niemals ein Korsett. Legen wir unser Bithynien in Frieden ab und folgen Jesus zu den fernen Inseln, voll Begeisterung, Liebe zum Vater, unseren Geschwistern und zu allen Menschen, wie es unser Leitbild der EFG sagt. Wie mag Jesus sich gefühlt haben, als er am Kreuz schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Zur Erfüllung seiner Vision musste er durch die Vaterferne. Das hätte niemand anders zustande gebracht außer ihm. Jesus ist durch sein Leben, sein Tod, Auferstehung und Himmelfahrt zum Prototyp, ja zum Meister der göttlichen Vision geworden. Und doch fehlt auch ihm noch ein Punkt, die triumphale Wiederkehr und die endgültige Aufrichtung des Reiches Gottes. Aber ich bin gewiss, Jesus wird es mit uns erleben, denn der Vater kennt bereits den Zeitpunkt. Lassen wir den Gärtner unseres Lebens unseren Lebensgarten gestalten. Dann werden wir Bilder erkennen, die größer sind als das, was uns gerade beschäftigt. Jesus liebt es, seinen Freunden die Augen zu öffnen. Und gerade heute an Ostern können wir uns dem Auferstandenen ganz hingeben. Heil mein Herz und mach es rein. Lass Verborgenes für mich sichtbar sein. Zeig mir, wie man liebt, so wie du liebst. Lass mich fühlen, was dein Herz bricht. Ich will leben, Herr, ganz in deinem Licht, bis ich dann zu dir heimgehe in die Ewigkeit. Ich will mich voll und ganz dieser Vision hingeben, die mit der Auferstehung Wirklichkeit geworden ist. Genau diese Sicht will ich mir im Herz bewahren. Ich sehe den König kommen, mächtig und in Herrlichkeit. Ich sehe, wie seine Gnade uns von aller Schuld befreit. Ich sehe seine Gemeinde, die ihn in der Welt bezeugt. Ich sehe eine Erweckung, wenn wir ernsthaft um sie flehen. Hosanna in der Höhe. Lasst uns genauso miteinander singen und säen. Amen.